viel besseres für dich, als was du denkst. Wir wollen heute eine Stelle anschauen, die wirklich herrlich ist. Wer hier würde sehr gerne mal ganz kurz einfach für ein paar Stunden Himmel besuchen? Ja, okay, ich auch. Ja, wisst ihr was, wir können das. Jetzt nicht wirklich mit unseren Augen, aber durch das Wort Gottes. Der Herr gibt uns in seinem Wort immer wieder so kleine Einblicke. Und wir können da uns ein Bild machen, wie es dann tatsächlich ist beim Herrn im Himmel und was für eine herrliche Majestät unser Schöpfer Gott tatsächlich hat. Wir haben heute gehört, wie der Schöpfer Gott in einem Leben eingreift. Wie Jesus tatsächlich einen einzigen Person erkennt und sieht und sagt, hey, ich bin für dich persönlich gestorben. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir dürfen niemals irgendwie gering achten, was für eine große Sache das ist. Wie majestätisch, wie herrlich unser Schöpfer Gott ist und dass er auf uns überhaupt achtet, sollte uns alle zum Staunen bringen. Ich glaube, in unserer heutigen Welt, wo jeder eben so viele Länder sind demokratisch, was ich habe nichts dagegen, das ist kein Problem, aber in der Vergangenheit, wo es eine Monarchie gegeben hat, gab es viel mehr Verständnis für was majestätisch, etwas, das majestätisch ist. Jemanden, der hoch erhaben ist, der eine gewisse Autorität hat, jemand so sozusagen unantastbar ist. Das war aber wirklich nicht gut meistens, weil, wie wir leider wissen, wenn man absolute Macht hat, dann wird man auch korrupt sehr oft. Das ist das Problem bei uns Menschen. Aber trotzdem, zu diesen Zeiten hat man eine Art Prunk und Herrlichkeit und Majestät erlebt. Letzte Woche, Freitag, durften wir mit unseren Gästen aus den Vereinigten Staaten Schloss Schönbrunn anschauen. Wir hier waren wir schon in Schloss, drin in Schloss Schönbrunn, nicht draußen, aber drin im Schloss selbst, die Räume angeschaut. Ja, habt ihr das gesehen? Schaut euer Zuhause so aus? Ja, wow, dann möchte ich euch mal besuchen kommen. Also habt ihr auch so viel Prunk da in eurem Wohnzimmer? Also golden, also bemalte Decken und goldverzierte Wände und irgendwas aus China, irgendwelche Holzarten, die völlig rar sind und du findest die nicht. Das war alles nicht einfach unabsichtlich oder du, was sollen wir jetzt machen, das finde ich schön, sondern das war alles mit Absicht, um majestätische Macht, also Kraft, Herrlichkeit da zu zeigen. Es gibt in einem der Zimmer dort eine Gemälde, ich habe es online gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt gut von hinten. Aber das, der Sohn von die Kaiserin Maria Theresa, der hieß Josef II., der wurde dann auch später Kaiser. Er hat dann Hochzeit gefeiert und damals, um das wirklich prunkvoll zu feiern, wurden alle möglichen Adelige dazu eingeladen und es gab eine Prozession von 90 Kutschen. Und du hast hier eigentlich, wenn du es genau anschaust, in regelmäßigen Abständen hast du jede Menge Kutschen, die einfach die Reihe nach sozusagen fahren. Jetzt, denk nicht, dass es irgendwo vor Schönbrunn so eine riesige Gelände gibt mit keine Häuser. Der Maler damals musste irgendwie das darstellen, damit man sieht, dass es 90 Kutschen sind, so hat einfach die Häuser weggelassen. Also, wie es tatsächlich war damals, ist, dass sie durch die Straßen von Wien mit dieser lange, extrem lange Prozession durchgefahren sind, bis sie zu Schloss Schönbrunn angekommen sind. 90 Kutschen. Und auf jede Kutsche, wenn man genau hinschaut, gibt es dann auch eben diese Bezeichnungen, welche Familie das ist, wo kommen sie her, ein Wappen oder irgendwas in der Richtung. Das ist wirklich Prunk. Das ist Majestät. Und sie wollten das mit Absicht tun. Der Grund, warum auch Maria Theresia dieses Schloss Schönbrunn so groß ausgebaut hat, war, um ein beeindruckendes Bild der Macht darzustellen. So, wenn du die Gärten anschaust, wenn du diese Gloriette anschaust, das war nicht einfach. Deswegen ist nicht deswegen da, nur weil man meint, es schaut schön aus, sondern Botschafter, die zu Besuch gekommen sind, haben das gesehen und haben gedacht, boah, wenn man sich sowas leisten kann, dann muss man wirklich mächtig sein. Es war dafür da, um zu beeindrucken. Macht, Majestät, Größe. Wo sehen wir die Macht und Majestät und Größe Gottes in seiner Schöpfung? Bei Maria Theresia hat man Schloss Schönbrunn angeschaut. Und andere Sachen natürlich auch. Aber da hat sie sehr viel Zeit und Energie und Geld investiert. Und die Gärten sind schön, oder? Wir waren mal da, dieser Labyrinth. Ist auch lustig, oder? Da hat irgendjemand das da hineinbauen müssen. Aber Schloss Schönbrunn, wenn du diese ganze Welt betrachtest, ist ziemlich klein. Wo sieht man die Herrlichkeit und Majestät Gottes? In seiner gesamten Schöpfung. Psalmen sagt, dass du sogar die Himmel betrachtest und siehst die Herrlichkeit Gottes. Habt ihr vielleicht gelesen letzte Woche, dass diese neue Weltallteleskop noch aber Millionen mehr Galaxien entdeckt hat und noch mehr weitgehende Schöpfung Gottes gesehen hat? Weil es kann sehen. Und man denkt, okay, aber der kann auch nicht alles sehen. Die Bibel sagt, dass sogar der Herr, der Schöpfer, kennt alle diese Galaxien, alle diese Sterne, hat sie alle einen Namen gegeben. Ist das, wenn wir diese Größe und diese Breite betrachten, kommen wir dann zu dem Schluss, ach, ich bin unbedeutend in so einem riesigen Universum, ich bin überhaupt nichts wert? Komme ich zu diesem Schluss? Ich bin wie ein Kern von Sand auf einem Strand und habe überhaupt keine Bedeutung. Wenn ich so denke, dann denke ich falsch. Weil der Schöpfer des Universums hat sein Universum geschaffen, um seine Größe und Herrlichkeit zu zeigen. Und der Schöpfer des Universums hat dich und mich geschaffen in seinem Ebenbild, damit wir auch mit ihm Gemeinschaft haben können und eine Beziehung zu ihm genießen dürfen. Aber die Sünde hat uns von ihm getrennt. Und durch seine Menschwerdung in Jesus Christus zeigt er die Herrlichkeit seiner Gnade und Liebe und zeigt uns, dass er so groß ist und so mächtig ist, dass er sich für dich persönlich interessieren kann, ohne irgendwas zu verlieren. Er ist nicht gestresst. Der Schöpfer sitzt an seinem Thron nicht mit, oh nein, was tue ich, wie soll ich damit umgehen, es sind so viele Menschen und oh, ich habe so viel zu tun, wie komme ich damit zurecht? Er ist allmächtig, allwissend, er ist gnädig, er ist Liebe, er ist heilig. Er ist gerecht und er will mit dir eine Beziehung führen. Aber damit du das tun kannst, musst du mit ihm dein Leben in Ordnung bringen und ich auch. Wir müssen in Harmonie mit ihm leben. Wir haben eine Stelle heute vor uns, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte diese Stelle jetzt lesen. Und es ist nur eine von vielen. Nur einer von vielen. Denkt darüber nach, dass in Philipper 2 steht, dass Jesus, als er Mensch geworden ist, er hat es nicht für einen Raub festgehalten. Oder man könnte es so sagen, nicht als eine Beute festgehalten. Gott, als Gott Anerkennung zu bekommen. Er ist Gott geblieben, aber die Anerkennung hat er nicht mitgenommen auf Erden, oder? Niemand hat ihm diese Anerkennung gegeben, außer seine Jünger. Und auch die haben es nicht ganz verstanden. Bis nach dem Pfingsten. Und du siehst, er hat vieles verlassen. Wie? Aber ewig Gott ist der Herr. Er hat sich entäußert, ist Mensch geworden. Was für eine Herrlichkeit hat der Herr Jesus im Himmel hinterlassen. Lesen wir Jesaja Kapitel 6, Abvers 1. Im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund, damit ich sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte eine Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, Herr, so hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Diese Stelle hat einige sehr schwere Aussagen, aber hat auch einige sehr herrliche Aussagen. Wir wollen kurz in den nächsten Minuten uns mit dieser Stelle auseinandersetzen und ein paar zeitlose Prinzipien aus dieser Stelle herausholen. Unser Sündenfaktor, wie wir das nennen, warum hat der Herr uns solche Stellen gegeben? Warum brauchen wir solche Offenbarungen? Was ist in mir, das schief liegt, das schief ist, damit ich das brauche, damit ich wieder gerade denke und gerade handle? Wir erkennen zu wenig von der Größe und Majestät Jesu. Wir sind entweder ignorant oder rebellisch. Beides ist nicht gut. Und Gott sagt uns, wer er ist und was für eine Autorität er hat und wie herrlich er ist. Und wir dürfen davon profitieren und lernen und daraus auch wirklich persönliche Schlüsse ziehen. Das ist, was der Herr möchte. Er will, dass du und ich denken, dass wir erkennen, was er sagt und dann daraus korrekte, vernünftige Schlüsse ziehen. Wer Jesus in seiner Herrlichkeit persönlich kennt, dem wird das Werk Jesu am Kreuz zum Staunen bringen. Wenn so ein herrlicher Gott dich so sehr liebt, dass er für dich am Kreuz stirbt, boah, das ist Herrlichkeit. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Vielleicht stellst du dir die Frage, wieso redest du von Jesus? Das ist von Gott ist hier eigentlich die Rede. Von Jahwe im Alten Testament. Warum sagst du, das spricht hier von Jesus? Und die Antwort darauf ist, weil Johannes, der Apostel, in Johannes Kapitel 12 uns deutlich mitteilt, dass diese Szene, das wir gerade gelesen haben, ist eine Szene, wo wir die Herrlichkeit Jesu sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Johannes Kapitel 12 aufschlagen. Und in Johannes 12 zitiert eben der Apostel Johannes diese Stelle. In Vers 35 sehen wir, dass Jesus spricht. Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Jesus ruft uns dazu auf, das Licht wahrzunehmen. an diesem Licht zu glauben, weil dieses Licht ist nicht uns immer versprochen. Es wird eine Zeit sein. Und in diesem Fall, Jesus wird weggehen. Vers 36, dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich von ihnen. Und dann gibt Johannes, der Apostel, eine Erklärung. Er erklärt, was Jesus jetzt damit gemeint hat, als er das gesagt hat. Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Johannes Kapitel 1 sagt, er kam zu seinem eigenen Volk und sie nahmen ihn nicht auf. Aber so viele, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Israel hat ihren Messias bekommen und die überwiegende Mehrheit der Menschen haben den Messias abgelehnt. Und Johannes erklärt, was ist da passiert. Und Vers 38 sagt, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, Vers 41, ganz ausschlaggebend, könnt ihr nur eure Bibel unterstreichen, wenn ihr wollt. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wer ist dieser Seine und wer ist der Ihm? Von wem spricht er in diesem Zusammenhang? Es muss Christus sein, es muss Jesus sein. So das, was wir gerade gelesen haben, der Jesaja kriegt diese Vision vom Himmel und er sieht die Herrlichkeit Jesu. Er sieht unseren Herrn, bevor er Mensch geworden ist. Eine Herrlichkeit, die riesig ist. Und das ist wirklich eine wunderbare Realität. Und übrigens, damit ihr euch nicht damit es euch nicht verwirrt. Also diese Verborgenheit und dass sie nicht verstehen konnten, das dauerte an bis zu Pfingsten. Warum hat der Herr Jesus seine Identität nicht von allen einfach sofort erkennen lassen? Weil natürlich, es war notwendig, dass die Menschen ihn noch nicht an ihm glauben. Er musste für uns sterben. Aber nach Pfingsten, was ist dann zu Pfingsten passiert? Und dann danach, zu Pfingsten 3000 zum Glauben kommen. Danach, als der lahme Mensch eben, der vor dem Tempel saß, geheilt wurde, 5000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Die Apostel gehen hinaus, viele sind zum Glauben gekommen. Viele von den Priestern, von den Pharisäern sind zum Glauben gekommen. Jetzt sind die Augen offen. Der Heilige Geist ist gekommen. Jesus verbirgt sich nicht mehr. Der einzige Grund, warum Jesus immer wieder sagte, geh nicht hin und erzähl nicht, wer ich bin. Ist nicht, weil er sagte, ich lehne die Menschen ab, dass sie niemals errettet werden können. Die sind nicht meine Geliebten, sondern weil er seinem Plan nach verfolgen musste. Das ist der Plan Gottes, das er bewirkt. So was können wir aus dieser Stelle sehen? Mehr übrigens in Markus 9 sehen wir auf dem Berg der Verklärung, dass Jesus ein bisschen seine Herrlichkeit wieder zeigt. Seine Kleidung strahlte da, wie es steht. Seine Kleidung wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und Mose und Elia erscheinen und sprechen mit Jesus auf diesem Berg der Verklärung. Er zeigt seine Herrlichkeit. Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist wahrer Gott, wahrer Mensch, der dich und mich lieb hat, der für uns gestorben ist. In dieser Situation sehen wir auch, dass Jesaja diese Offenbarung von der Herrlichkeit Jesu bekommt zu einer Zeit, die sehr herausfordernd war. Man hätte die Welt anschauen können seiner Zeit und denken, wo ist Gott? Was tut Gott? Und vielleicht hast du auch solche Gedanken heute. Wenn es einen Gott gibt, warum passieren solche chaotische, schlimme Dinge, wie es heute gibt? Mehrere Kriege in der Welt, so viele arme Kinder, die missbraucht werden, so viele Beziehungen und Ehen und alles, das geht kaputt. Wo ist Gott? Die Antwort ist, Gott ist immer da, er war immer da und das Problem ist nicht, dass Gott nicht da ist, das Problem ist, dass Menschen Sünder sind und den Ausweg aus ihrer Sünde nicht annehmen. Stell dir vor, alle Menschen würden Buße tun, sich vor Jesus hinknien, Jesus ihr Leben übergeben. Und so wie der Freddy heute gesagt hat, mein Lebensziel ist nur, Jesus zu dienen und Jesus nachzufolgen. Und ich will Gott lieben und meinem Nächsten lieben. Stell dir vor, die ganze Welt würde das tun. Da hätten wir eine ganz andere Welt. Und das ist, was der Herr, wozu der Herr uns aufruft. Aber er wird uns nicht dazu zwingen. Das ist auch keine Liebe. Es ist keine Entscheidung, dass wir für ihn treffen. Er ruft uns dazu auf. Er zieht uns zu sich durch sein lebendiges Wort. Sein lebendes Wort spricht in unsere tote geistliche Seele hinein und ruft uns dazu auf. Bekehre dich, aber du musst kapitulieren. Du musst das persönlich annehmen. Du musst zugeben, ich brauche das. In diesem Todesjahr des Königs Josia hat Jesaja diese wunderbare Offenbarung bekommen. Du darfst nicht vergessen, diese Herrschaft von Josia war sehr lange, eine stabile, lange Herrschaft, 52 Jahre. Aber erst, nur die ersten 38 Jahre waren eine gute Zeit. Da war Wachstum, Stabilität und das Land Israel war sehr wohlhabend. Aber Josia ist stolz geworden. Er meinte, er wäre besser und dann wurde er von Gott gerichtet und er starb dann 14 Jahre später unter Gottes Gericht. Lange Zeit, alles blieb gleich, jetzt Wechsel. Wie wird es weitergehen? Und der König starb nicht unter Gottes Segen, sondern unter Gottes Gericht. Traurig. Und in diesem Moment kriegt Jesaja, der Prophet, nicht Josia, der König, Jesaja, der Prophet, bekommt eine Vision. Er sieht den Thron Gottes. Wir wollen aus dieser Stelle drei einfache Wahrheiten sehen. Erstmals, Jesus ist souveräner Gott. Begegne ihm mit Respekt. Er ist hoch erhaben. Er ist hoch und erhaben. Es steht da, im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Okay, das zeigt wirklich Macht und Würde und dass er höher und erhabener ist als wir. Wir wollen uns immer auf den gleiche Ebene mit Gott stellen, mit Jesus stellen. Aber so funktioniert es nicht. Wir sind nicht Schöpfer. Wir sind nicht Gott. Er ist Gott. So wie wir damals bei Maria Therese, niemand konnte zu mir Maria Therese hingehen und sagen, ich bin auch eben auf dieser Ebene mit dir, ein ganz normaler Bürger. Vielleicht einen anderen König, aber dann haben sie Kriege geführt. Aber es gibt niemanden, der mit Gott Krieg führen kann. Und es ist nicht möglich. Er ist allmächtig. Er sitzt auf einem Thron. Er ist König der Könige. Ob man ihn annehmen will oder nicht, sitzt er immer noch auf diesem Thron. Er ist der Herr. Er ist Gott. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Ein Bild von erfüllt. Die ganze Schöpfung ist erfüllt mit seiner Anwesenheit, mit seinem Charakter. Du kannst nicht von ihm weglaufen. Das hat der Prophet Jona erfahren und erlebt. Gott sagt, geh nach eben Nineveh. Der Jona sagt, nein, ich gehe die andere Richtung. Und Gott sagt, kein Problem. Ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe für dich ein U-Boot geschaffen. Und bald kommst du doch nach Nineveh. Und du wirst dort verkündigen. Du siehst auch anhand dieser Geschichte, wie wichtig das ist, dass die Botschaft des Herrn tatsächlich weitergegeben wird. Gott hat nicht einfach gesagt, okay, der Jona will nicht, passt schon. Nein, da gibt ein Sturm auf den See. Er schaut dafür, dass Jona dann wachgerüttelt werden muss. Dann wird Jona dann von den Seeleuten in den See geworfen. Dann kommt der U-Boot und bringt ihn zurück nach Nineveh. Und der geht so halbherzig durch Nineveh und sagt, bekehrt euch, sonst werdet ihr alle umkommen. Und sitzt und hofft, dass sie alle sterben. Und Gott sagt, nein, das ist nicht, wie ich funktioniere. Die ganze Stadt hat sich dann bekehrt, weil sie die Botschaft ernst genommen haben. Das ist, wer Gott ist. Er richtet nie, ohne dass er Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu bekehren. Römer 1 macht es klar. Niemand ist ohne Entschuldigung. Er sagt einfach, hör mein Wort. Wenn du Gott betrachtest und ihm in seiner Größe und seiner Kraft siehst, dann wirst du auch merken, hier in diesem Beispiel hier, sind es nicht 3, 4, 5 Götter, die Jesaja sieht. Es gibt nur einen Thron, es gibt nur einen Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist dreieiniger Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Drei Personen, ein Gott. Johannes sagt, er sah die Herrlichkeit Jesu. gibt nur einen Gott. Er ist souverän und allmächtig. Er erfüllt alles. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Mann aus der Vergangenheit, der den Herrn diente in Burma, in Myanmar. Der Adoniram Judson war ein Bruder, der nach schon in Burma gegangen ist, Myanmar, sage ich das richtig, um das Evangelium dorthin zu bringen. Und dies ist natürlich ein buddhistisches Land. Übrigens, wenn du glaubst, Buddhismus ist eine friedliebende Religion, du musst nur in die Geschichte zurückschauen und du wirst merken, die haben genauso viele Kriege geführt, genauso viele grausame Dinge getan, wie andere Glaubensrichtungen. Adoniram Judson hat ziemlich stark leiden müssen von den Buddhisten. Der Punkt ist nicht, wie die Buddhisten sind. Der Punkt ist, er hat eine Situation gehabt, wo er vor dem König von Burma eben auftreten musste, etwas sagen musste. Und er hat gedacht, was kann ich tun, um diesen großen König irgendwie ein kleines Geschenk zu bringen. Und er hat eine Bibel genommen und hat das dann mit Gold, den Umschlag mit Gold überzogen. So, stell dir vor, eine Bibel, das nicht nur so kleine Goldränder hat, sondern die ganze Hülle ist Gold. Das wäre richtig ein kostbares Geschenk, oder? Ich denke mal, ich würde meinen, das ist eine echt gute Idee. Super, mach das. Das Problem ist dann, der Judson kommt dann hin, die machen dann die Türen auf, bringen dann hinein und er wartet auf seine Knien, auf das Erscheinen des Königs und er schaut ganz dezent, ganz unauffällig herum und merkt, der Boden, worauf er kniet, von Gold überzogen. Die Wände, die neben ihm stehen und überall sind, von Gold überzogen. Die Decke, von Gold überzogen. Alles von Gold überzogen. Der König wollte hier zeigen, ich brauche nichts, ich habe genug Gold. Ich tapeziere meine Wände mit Gold. Und was hat der jetzt diesen König zu bringen? Eine kleine goldene Bibel. Also, auf einmal merkte er, was ich ihm bringe, wird ihn nicht beeindrucken. Wenn du Gott in seine Herrlichkeit verstanden hast, dann wirst du auch verstehen, es gibt nichts, das du bringen kannst, das Gott beeindrucken kann. Er braucht dich und mich nicht. Der Grund, warum er uns zu sich ruft, ist nicht, weil er uns braucht. Es ist, weil er uns liebt. Es ist, weil er uns etwas geben will. Er hat eine große Freude, uns seine Gnade zu geben. Und es ist unser Vorrecht, ihn zu erkennen und ihn zu dienen. Das ist das größte Vorrecht, das es geben kann. Und du merkst, wenn du dann mit dieser Haltung vor Gott kommst, dann bist du in der Lage, was tatsächlich von Gott auch zu bekommen. Und das ist der erste Punkt, ist die Souveränität und Herrlichkeit und Majestät unseres Herrn Jesus Christus. Aber der zweite Punkt dann ist, wenn du ihn als heiliger Gott verstanden hast, dann begegne ihm mit Demut. Mit Demut. Wer ist dieser Gott? Ich gehe nicht hin mit Arroganz und schau, wie groß und mächtig und stark ich bin und ich kann dir was anbieten, Gott, und schau auf mich. Bist du nicht froh, dass ich bereit bin, dir zu dienen? Okay. Der Herr schaut uns an und sagt, weißt du was, ich hab dich lieb, aber beeindruckend bist du nicht. Und das weiß jeder hier in dieser Gemeinde. Was der Herr in dieser Gemeinde tut, ist nicht wegen irgendeinem beeindruckenden Mensch in unserer Gemeinde. Wir sind alle 0815 Leute. Also, wir sind nichts Besonderes. Aber der Herr ist was Besonderes. Und wo sein Geist wirkt, dann tut er etwas. Jesaja ist da, Jesaja sieht Gott und dann bekommt er diesen Blick auch von den Engeln. Also wie die Engel ausgeschaut haben, so ganz sicher nicht. Sie hatten 6 Flügel pro Engel. Aber das ist eine herrliche Darstellung. Diese Seraphim, die dort sind, also das waren wundervolle Wesen. Sie standen über den Thron Gottes. Die hatten diese sechs Flügel. Zwei bedeckten ihr Angesicht, zwei bedeckten ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und du merkst, die Heiligkeit Gottes, sie konnten es nicht mal anschauen. Sie wollten nicht, dass Gott ihre demütigste Teil ihres Körpers anschaut, ihre Füße, das wird bedeckt und sie fliegen. Und die ganze Zeit rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. 24 Stunden am Tag wird die Heiligkeit Gottes ausgerufen durch diese wunderbare Wesen. Sie verkündigen seine Herrlichkeit. Sie zeigen ihre große Demut. Diese Engel tun das, Jesaja sieht das und er reagiert mit Demut und Reue. Was sagt er, als er erkennt, wie heilig und gerecht und herrlich Gott ist? Er sagt in Vers 5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Vielleicht stellst du die Frage, warum spricht er jetzt von Lippen? Soll er jetzt seine Dusche nehmen? Soll er sich reinigen irgendwie? Was ist mit seinen Lippen los? Und die Antwort da ist natürlich, es dreht sich nicht um seine Lippen jetzt an sich, es dreht sich um die Worte, um seine Worte. Wie können wir am schnellsten merken, dass wir sündige Herzen haben durch unsere Worte? Jakobus sagt, dass die Zunge ist klein, aber es stiftet ein riesiges Feuer, ein kleines Funken, das ist ein riesiges Feuer. Wer von uns könnte jemals behaupten, meine Worte zeigen nur Liebe, Gnade und Geduld, die Geduld Gottes? Keiner von uns kann das sagen. Am schnellsten merken wir an unsere Worte, wie wir miteinander reden, wie wir Leute ansprechen, dass wir ein Problem haben vor einem heiligen, vollkommenen, reinen Gott. Jesaja sagt, ich bin sündig und ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Er hatte Todesangst. Wie geht ein guter Gott mit sündigen Menschen um? Ihr würdet sagen, gnädig. Und die Antwort ist, ja, wenn sie seine Gnade annehmen. Aber wenn sie seine Gnade ablehnen, wie geht ein guter Gott mit Rebellen um? Kann ein guter König, kann ein guter Polizist, kann ein guter Richter einfach wegschauen, wenn ein Krimineller vor ihm steht? Kann er sagen, passt schon, wir sind alle kriminell irgendwie im Herzen. Bist ein Mörder? Kein Problem. Bist du ein Vergewaltiger? Kein Problem. Das tut kein Richter, der gerecht und seine Amt richtig ausübt, oder? Nein, der wird das Gesetz anwenden. Er wird sagen, das geht nicht. Und so ist es auch bei unserem heiligen Gott. Er will die Sünde vergeben, aber er kann uns Rebellen nicht einfach unseren Weg gehen lassen. Seine Heiligkeit ist echte Heiligkeit. So man könnte sagen, das ist so wie ein Dieb oder ein Bankräuber, der hat dann versucht, seinen Weg zu gehen und auf einmal wurde er auf frischer Tat ertappt. Und was passiert dann als nächstes? Denn der Richter steht da und sagt, siehst du, du bist schuldig. Du bist schuldig. Du hast jetzt meine Herrlichkeit gesehen. Du bist schuldig. Ich nicht. Viele Menschen denken, Gott ist schuldig. Ist er nicht. Wir sind die Schuldigen. Und das ist, was der Jesaja hier verstanden hat. Unsere Schuld ist groß vor Gott. Und was tut dann? Jesus antwortet ihm mit Reinigung. Du siehst diese Entwicklung. Zuerst mal Erkenntnis, dann Reinigung. Ich verstehe, dass ich vor Gott verloren bin und dann greift Gott ein durch Jesus und sagt, und ich bin die Lösung für dich. Ich habe deine Reinigung schon eben ermöglicht. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund, da wo die Lippen sind, damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Eine glühende Kohle, dieses Opfer wurde schon vollbracht, ist schon vorbei und jetzt wird dieses Opfer an seine sündigen Lippen angewandt. Es wird da einfach verwendet. Es nimmt weg. Warum? Weil die Schuld schon bezahlt ist. Wofür ist das ein Bild? Natürlich das Kreuz. Jesus hat unsere Schuld auf sich am Kreuz genommen. Und jeder, der im Glauben an ihn anruft, wird dann von ihm gereinigt. Das siehst du immer wieder im Neuen Testament. Das ist die Gnade Gottes. Das ist das Herrliche. Jesus sagt, schau, wie herrlich und majestätisch ich bin. Und dann sieh, wie verloren du bist und wie bedürftig du bist, ich bin. Und dann nimm meine Reinigung an. Ich habe für dich alles schon getan. Nimm's an. Und das tut er dann. Und du merkst, dass eben in dieser Realität Gott eingreift und reinigt. Jesus reinigt Jesaja und Jesaja zeigt Demut und Reue und bekommt die Reinigung. So, wie schließt es dann ab? Jesus sagt, okay, jetzt bist du gereinigt. Jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Jesus ist gnädiger Gott, begegne ihm mit Dienstbereitschaft. Es ist nicht so, dass Jesus vor dir und vor mir steht und sagt, weißt du was, du warst jetzt so dreckig und ich habe dich jetzt endlich reingekriegt, aber mit dir kann dich jetzt nicht verwenden. Du warst wirklich eine Katastrophe. Tatsache ist, wir sind alle eine Katastrophe. Und er sagt, ich bin immer noch so mächtig, so gnädig. Ich kann Menschen, die früher voll unrein waren, absolut dreckig waren, reinigen, wiederherstellen und in meinem Dienst stellen. Jetzt hast du ein Lebensziel. Du hast einen Lebensgrund. Du hast jetzt etwas, das du für mich tun kannst. Du bist mein Diener. Wow, das ist eine Ehre. Jesus definiert den Dienst. Er sagt eben in Vers 8, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und wenn du Jesus kennst, dann ist das auch in deinem Herzen, dieser Wunsch vorhanden. Herr, verwende mich, nütze mich, um deinen Dienst zu tun. Ich will nicht mehr für mich alleine leben. Ich will für dich leben. Ich will deine Arbeit tun. Das tut der Jesaja hier. Und dann sagt der Herr Jesus, was das ist. Vers 9. Er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Verkündige mein Wort. Interessant, wir haben genau die gleiche Aufgabe in Matthäus 28. Geht jetzt hin und macht alle Völker zu Jünger. Geh und sprich. Geh und verkündige. Sei meine Botschafter. Tu meinen Dienst. Das ist der Dienst, den der Herr, wozu der Herr uns ruft. Und die Auswirkung ist, viele werden leider nicht hören, aber es wird auch ein Zehntel oder ein Überrest. Es ist ein Zehntel, das dann zurückbleibt und dann zum Schluss ein Wurzelstock, ein ganz klein wenig Menschen werden auch damals hören. Und du merkst auch heute, leider, das zieht sich durch. Viele Leute wissen von Jesus. Wenn du jetzt von Jesus sein Name erwähnst, ja, ich kenne schon, ich habe schon von Jesus gehört, das ist der am Kreuz gestorben ist und angeblich auferstanden ist. Und dann das war's. Jetzt wirklich an ihm glauben, tun sie nicht. Aber von ihm wissen, tun sehr viele. Vor allem in der westlichen Welt. Er wird sogar verspottet. Er wird immer wieder auch eben für Witze verwendet und alles Mögliche. Aber die Realität ist, er ist tatsächlich Gott. Er ist tatsächlich am Kreuz für uns gestorben. Er ist tatsächlich auferstanden. Eines Tages werden alle vor ihm ihr Knie beugen. Das ist nicht Wunschdenken, das ist Offenbarung Gottes. Lies Philipper 2. Und er lädt uns alle dazu ein, ihn jetzt als unserem Herrn in Demut und in Dankbarkeit anzunehmen. Und zu erkennen, er ist derjenige, der die Herrlichkeit und die Ehre bekommen soll, nicht ich. Und dass er überhaupt auf mich schaut, ist Gnade. Weil ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Ich hab's nicht verdient. Wenn der Herr uns geben würde, was wir tatsächlich verdient haben, was würde er uns geben? Der würde uns geben, das, wovon er uns retten will. Und das ist die Hölle. Was ist die Hölle? Die Hölle ist tatsächlich die ultimative Trennung von unserem Schöpfer Gott. Und da bleibt nichts übrig, das gut ist. Wenn wir ihn nicht wollen und ihn nicht annehmen, dann sagt der Herr, ich zwinge euch nicht dazu und ich will es euch nicht geben, aber ich muss es euch geben. Wenn ihr gegen mich rebelliert, dann trenne ich mich euch endgültig von euch. Trenne ich mich endgültig von euch. Das ist, was Jesus beschreibt, das ist die Hölle. Absolute Trennung von unserem Schöpfer Gott. Jesus will das nicht. Und genau deswegen kam er, hat diese herrliche Anerkennung, diese Ort verlassen, wo die Seraphim Tag und Nacht verkündigen seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, geben ihm die Anerkennung, die ihm zusteht. Er kommt auf Erden wie ein kleines Kind, ein Baby. Er wird ignoriert, er wird misshandelt, er wird eben, gegen ihn wird verleumdet, alles mögliche. Und am Schluss, seine eigene Schöpfung bringt ihn um. Warum? Damit die Schöpfung leben kann. Er starb, damit du leben kannst. Er wurde arm, damit du und ich reich werden können in ihm. Nicht geldreich, geistlich reich. So, die Frage, die wir dann heute haben. Heute haben wir ein Taufgottesdienst und sagst, was hat das mit der Taufe zu tun? Naja, alles. Alles. Das ist, warum Menschen sich taufen lassen. Weil Jesus ist, wer er ist. Und wenn er so viel für mich getan hat, wie kann ich nicht seine einfache Befehl folgen, wo er sagt, geht hin, macht sie zu Jünger und tauft sie. Also wenn ich ihn folgen darf, dann mache ich das. Glaube dem Wort. Gib Jesus die Ehre. Kannst du heute auch sagen, Jesus ist mein Herr? Ich habe Jesus mein Herz voll und ganz gegeben. Ich will für ihn leben, nicht er soll mir dienen. Kannst du das sagen in deinem Herzen? Kannst du sagen, das Wort Gottes ist wirklich, die Bibel ist das Wort Gottes. Ich bin davon überzeugt, ich glaube die Offenbarung Gottes. Ich will vor ihm in Demut treten, nicht in Arroganz. Er muss mir nicht dienen, ich will ihm dienen. Bist du bereit, sein Wort zu folgen? Bist du bereit? Freddy wird sicher sein wie ich. Nicht, dass ich dich enttäuschen will, Freddy, aber ich lebe das christliche Leben nicht perfekt. Ich gehe davon aus, dass Freddy wird so sein wie ich und wie wir alle. Aber wer ist perfekt? Heißt das, dass wir es nicht perfekt leben wollen? Nein, das heißt es nicht. Keiner von uns will sagen, ja, das ist mir wurscht, ich tue einfach mein Ding. Das wäre schlimm, oder? Aber jeder von uns hat unsere Schwächen und wir kämpfen dagegen. Und wir haben das sogar von unser Bruder Bob am Mittwochabend gehört. Diese Kämpfe bleiben. Und das ist normal. Aber jeder von uns kann sagen, je mehr wir mit ihm gehen, er ist so gnädig. Ich habe so viel mehr verstanden. Ich sehe ihn so viel klarer. Ich will ihm alles geben. Er ist es wert. Und dann eines Tages sind wir bei ihm. Und dann sind wir so, wie er ist. Dann nimmt er uns weg. Alle diese sündhafte Neigungen und Schwierigkeiten. Aber was für eine Ehre es ist, heute die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich verleugne mich um Christi willen. Das ist keine schwere Erwartung. Das ist ein Vorrecht vom Herrn. Sei gehorsam und folge Jesus nach. Wir wollen jetzt im Gebet abschließen. Wenn du heute da bist oder bei der Live-Übertragung bist und du sagst, ja, genau das will ich, aber ich verstehe es irgendwie immer noch nicht, dann ruf uns an, ruf jemanden an, der Jesus kennt. Suche den Herrn. Jesus Christus sagte, wer sucht, der findet. Wer anklopft, ihm wird geöffnet, wird aufgetan. Sei nicht einer, der sagt, naja, ich lasse es auf mich zukommen. Nein, nein. Um dich herum siehst du die Herrlichkeit Gottes und du siehst, die Sünde hat vieles kaputt gemacht. Suche den Schöpfer, suche den Herrn, den Retter der Welt und du wirst merken, er lässt sich finden, aber wird nicht zwingen. Er ist treu. Und heute wollen wir ihm danken für das Zeugnis, das wir gehört haben. Wir, viele, die hier sitzen, viele in der Live-Übertragung, haben ein ähnliches Zeugnis. Kannst du auch sagen, ja, ich habe auch so ein Zeugnis. Jesus hat mich aus meiner Sünde herausgeholt. Und ich bin ein Kind Gottes heute. Und wenn du sagen kannst, ja, dann heute freue dich massiv. Da fängt es an heute, dann, dass wir auch Freddy und einander weiter unterstützen auf diesem Glaubensweg für den Herrn. Und wenn du deinem Herzen nicht sagen kannst, ja, ich habe ein Zeugnis. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, suche, rede, lass nicht locker. Gott sucht dich. Dass du überhaupt eine solche Botschaft hörst und wahrnimmst, das ist, weil Gott dich sucht. Gott hat sein lebendiges Wort gegeben, damit deine tote Seele es hören kann. Das Leben kommt vom Wort. Geh zum Wort und sag, Herr, mach mein Herz auf. Dein lebendiges Wort kann mich verändern. Und das wird es tun, wenn du